1 und 2, 12, wir müssen die Quersumme nehmen. Es ist die Quersumme von 12. Das ist doch naheliegend. Wir wollen es ja unseren Zuhörern nicht so einfach machen. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, eurem wöchentlichen Datenschutz-Update. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Duschinski.
Wir starten nun wieder gemeinsam mit euch ins Wochenende. Bevor es aber soweit ist, schauen wir wieder auf die Woche des Datenschutzes zurück. Wie immer behalten wir hier bei der MigoSense die News während der Woche im Blick, um uns dann und euch natürlich hier am Freitag auf dem Laufenden zu halten. Und damit, schon wichtiger Info, Freitag ist der Wochentag, der 9. August genau genommen. Unser Redaktionsschluss war heute wieder um 10 Uhr. Und wir gucken, was wir alles mit im Rucksack haben. Laura, was hast du dabei?
In unserem Datenschutzrucksack befindet sich heute eine Klage im Zusammenhang mit dem Pay und Okay und vor allem Pay-or-Okay-Button beim Spiegel. Dann geht's weiter in meiner Liste mit der irischen Aufsichtsbehörde, die sich gegen X, also ehemals Twitter, wendet. Und dann habe ich noch einen Ransomware-Angriff mitgebracht. Und zu guter Letzt noch einen Handlungsleitfaden zum Thema Artikel 15 DSGVO.
Das ist schon spannend, insbesondere der Ransomware-Angriff der besonderen Art. Ja, ich hätte einmal ein Update bzw. das Ergebnis der Analyse von CrowdStrike zu dem weltweiten IT-Ausfall von vor 3 Wochen. Dann gucken wir auf aktuelle Phishing-Angriffe. Auch da hat sich ein bisschen was verändert. Ich hätte dann auch bei unserer Rubrik Veröffentlichungen und Veranstaltungen noch ein Thema, und zwar geht es da um Messenger-Dienste in der Kinder- und Jugendarbeit. Und damit würde ich sagen, Feuer frei.
Feuer frei, ja. Ich sagte ja schon bereits, es geht um den Pay-or-Okay-Button, und zwar der Konflikt über die Vorgehensweise in deutschen Online-Medien zwischen der Bürgerrechtsorganisation Neub und den Datenschutzbehörden nimmt weiter zu. Neub hat im Laufe der Woche in einer Pressemitteilung berichtet, dass sie gemeinsam mit einem Betroffenen vor das Verwaltungsgericht ziehen. Angeklagt wird hierbei die Datenschutzaufsicht in Hamburg und deren Verhalten in einem Beschwerdeverfahren. Ja, im Sommer 2021 hatte der Kläger bereits mit Neub gemeinsam eine Beschwerde mit DSGVO-Bezug gegen den Pay-or-Okay-Banner auf der Webseite des Hamburger Medienhauses Spiegel eingereicht. Und hierbei geht es ja um die Entscheidung des Webseitenbenutzers, ob er der Nutzung von persönlichen Daten unter anderem zu Marketingzwecken erlaubt oder eben ein Bezahlabo abschließt, wenn eben der Zweck der Datenverarbeitung nicht gewünscht ist. Die Behörde hatte damals zwar 3 Jahre gebraucht, aber dann die Pay-or-Okay-Entscheidung für grundsätzlich zulässig gewertet. Nun behauptet Neub, dass die Behörde dem Spiegel bei einem Prüfverfahren kostengünstige Rechtsberatung gegeben hätte, anstatt unabhängig einer Beschwerde zu folgen, und verklagt somit nun die Datenschutzbehörde. Nach Angaben von Neub hat sich die Behörde inzwischen mehrmals mit dem Spiegel getroffen, was ihnen natürlich ein absolutes Dorn im Auge ist und halt auch dementsprechend noch ihren Vorwurf befeuert. Zum Stand unserer Recherchen zu diesem Fall haben wir nichts dazu gefunden, dass eben die Klage der Hamburger Datenschutzbehörde schon vorliegt. Das heißt, hier ist bisher auch noch keine Äußerung zu dem Vorgang zu finden. Auch der Spiegel hat bisher von einer Stellungnahme abgesehen. Das hat unter anderem diese Woche auch netzpolitik.org veröffentlicht. Also wir halten das da weiter im Blick, ob da Neub wirklich mit dem Betroffenen, mit dem Kläger erfolgreich sein wird.
Ja, in der Tat eine Geschichte, bei der ich wirklich gespannt bin, wie sie ausgeht. Weil am Ende, wie gesagt, wir haben einen DSK-Beschluss zu Pay-or-Okay, und auch vom ETSA wurde es ja jetzt betrachtet und auch nicht grundsätzlich als unzulässig erachtet. Von daher, schauen wir mal.
Ja, aber in der Klage geht es halt wirklich konkret um das Verhalten der Aufsichtsbehörden. Ich glaube, das wird nochmal dann schon für den anderen spannend zu sehen sein, das Ergebnis, inwieweit eben diese Zusammenarbeit, die ja oft Unternehmen auch als positiv ausgelegt wird, am Ende in Bußgeld bescheiden, inwieweit das vielleicht auch zukünftig Einfluss haben könnte.
Stimmt. Auf der anderen Seite haben die Aufsichtsbehörden ja nun auch eine Beratungsaufgabe. Von daher finde ich es jetzt auch nicht verwerflich, wenn man auch lösungsorientiert mit den Unternehmen zusammenarbeitet. Im Gegenteil. Okay, schauen wir weiter. CrowdStrike hat 3 Wochen nach dem weltweiten IT-Ausfall nun seine endgültige Analyse veröffentlicht. Dabei gibt CrowdStrike zu, dass die internen Tests entsprechend Fehler aufwiesen und hier der Fehler insbesondere wohl auf eine fehlende Array-Längenprüfung zurückzuführen war, die einfach zu verhindern gewesen wäre. Runtergebrochen auf den Kern, also das Update enthielt 21 Datenwerte, der Kernel-Treiber erwartet aber nur 20 Datenwerte. Deswegen kam es dann halt zu den entsprechenden Abstürzen der Systeme. Dieser laut Heise doch recht einfache Programmierfehler hätte wohl durch eine Laufzeitprüfung relativ einfach auch vermieden werden können. Und CrowdStrike räumte in der Analyse auch ein, die verlinken wir auch in den Shownotes, dass das fehlerhafte Update vor dem Rollout wohl nicht getestet wurde. Und auch während jetzt der Analyse wurden wohl auch Lücken in den Testroutinen anderer Teile dieser Sicherheitssoftware, die hier ursächlich war, entsprechend wohl offenbart. CrowdStrike will nun künftig bessere Testverfahren einführen. Wenig überraschend, also ist natürlich klar. Und darunter halt natürlich dann auch Eingabe- und Array-Längenprüfungen vornehmen. Es soll aber wohl auch die Möglichkeit geben, dass Administratoren zukünftig Updates wohl verzögern können. Also die haben dann eine Möglichkeit auch zu steuern, wann ein Update ausgerollt wird. Es kam ja damals durch den Fehler halt zu Millionen von Bluescreens weltweit und das legte dann wiederum halt auch unter anderem ja große Teile des weltweiten Flugverkehrs lahm. Ich glaube, dass halt diese verzögerte Rollout-Möglichkeit sicherlich etwas ist, was man nutzen kann auch und sicherlich auch sinnvoll vielleicht bei anderen kritischen Systemen, dass man halt nicht immer alle Systeme gleichzeitig updatet, sondern immer ein bisschen Zeit versetzt, weil dann hat man natürlich nochmal eine Möglichkeit auch zu stoppen, wenn es halt zu Ausfällen kommt bei ersten Systemen und wenn man das halt strategisch gut macht, glaube ich, dann kann man halt solche globalen Ausfälle sicherlich besser entgegenwirken.
So ist es. Ich denke gerade noch darüber nach, wie fassungslos man damals war, vor ein paar Wochen war, dass sowas passieren kann. Aber nun gut.
Es passiert wohl immer noch. Ja, genau. Aber hoffen wir nicht nur, dass CrowdStrike, sondern natürlich auch Firmen ihre Learnings daraus ziehen und zukünftig halt auch da besser vorbereitet sind.
Ja, so ist es. Ja, ich komme zu unserem Top-Thema, denn in dieser Woche wurde bekannt, dass Irlands Datenschutzbehörde die DPC gegen die Twitter International Unlimited Company, also die Betreibergesellschaft hinter dem sozialen Netzwerk X, also ehemals Twitter, vor Gericht zieht. Konkret geht es um Datenschutzbedenken im Zusammenhang mit KI-Trainingsdaten. X soll demnach Daten von EU-Nutzern zum Training der KI Grok gesammelt und verwendet haben und das ohne jegliche Einwilligung. Somit haben sie gegen geltendes europäisches Datenrecht verstoßen, so die DPC. In ihrer am Dienstag vor dem irischen High Court eingereichten Klage beantragen die Datenschützer, dass die Verwendung dieser personenbezogenen Daten verboten, ausgesetzt oder zumindest eingeschränkt werden soll. Vor der Klage hatte das soziale Netzwerk die Aufforderung, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzustellen oder zumindest die Veröffentlichung der nächsten Grok-Version zu verschieben, abgelehnt. Sie haben sich vorerst nur für eine Opt-out-Lösung entschieden, die es wohl eben vor Beginn der Datensammlung noch nicht gegeben haben soll. Da die DPC den Umfang der ungeschützten Datenverarbeitung hochkritisch einstuft, erhöht sie nun den Druck mit dem Gang vor das Gericht. Außerdem wurde bereits angekündigt, dass der Fall auch dem Europäischen Datenschutzausschuss zur Prüfung vorgelegt werden soll. Ja, die DPC ist in diesem Fall ja eben federführend, weil X ja ihren Sitz in Irland hat. Und ja, deshalb wird sie halt ja auch nun eben hier aktiv. Ja, über X hat sich auch mittlerweile ein Sprecher des Unternehmens gemeldet und er sieht die beantragte Anordnung als ungerechtfertigt und übermäßig weit gefasst, da laut seinen Aussagen diese Anordnung sich eben nicht nur auf das eine KI-Tool bezieht, sondern auf alle weiteren KI-Modelle, die das Unternehmen im Einsatz hat. Und er sieht sogar, in seinen Augen würden sie das halt eben einstellen, die Sicherheit der Plattform als gefährdet an. Es steht also hier Aussage gegen Aussage, denn auch er sagt, dass wohl angeblich seit Ende 2023 völlig transparent mit der Aufsichtsbehörde zusammengearbeitet worden wäre und auch laut seinen Aussagen die Nutzer über die Verwendung der Daten zu KI-Trainingszwecken informiert wurden. Ja, ich glaube nicht neu, hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit mit Meta. Gleiches Spiel. Diese hatten ja auch versucht, EU-Daten fürs KI-Training zu verwenden, was ja damals auch in Irland gestoppt worden ist. Ja, warten wir mal ab, würde ich sagen, oder?
Ja, also ich finde es einfach erfreulich, dass die DPC jetzt hier aber auch ein bisschen nach vorne geht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass man jetzt halt im Etzer da auch einfach ein bisschen den Druck erhöht hat, in Irland auch dann da einfach konsequenter vorzugehen. Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Phishing-Versuchen mit QR-Codes per Briefpost. In Niedersachsen kursieren gefälschte Briefe mit den entsprechenden QR-Codes, die auf täuschend echte, aber halt gefälschte Banking-Seiten führen. Nach dem Scannen des Codes werden Opfer halt durch den Prozess geführt, wodurch Betrüger dann auch Zugriff halt auch aufs echte Online-Banking natürlich erhalten können. Also das, was halt hinter Phishing-Mails natürlich am Ende immer steht. Die Täter verwenden halt, ja, wie bei E-Mail-Phishing auch, entsprechend Shortlinks oder dann Links, die allzu ähnlich aussehen mit versteckten Endungen, um die Seiten zu tarnen. Und Daten, die für solche Betrugsmaschen halt genutzt werden könnten, vermuten zumindest hier die Behörden auf frühere Hacks oder Phishing-Angriffe zurückzuführen sein. Wichtig ist halt natürlich, dass man halt, wenn man den Verdacht hat, dass man hier drauf reingefallen ist, dass man entsprechend dann sein Konto sperren lässt und auch Polizei und die Bank informiert. In der Praxis, glaube ich, ist das eine neue Qualität. Wenig überraschend, dass das irgendwann auch kommt mit den QR-Codes. Sie sind mittlerweile sehr verbreitet und beliebt. Und ich sage schon seit Jahren immer, man muss halt auch gucken, bevor man dann auf den Link klickt, den man dort gescannt hat, wo man hingeht und ob das halt letztendlich auch was ist, was man halt aufrufen möchte. Und daher sehe ich halt vor allen Dingen auch in Unternehmen nicht nur die Finanzabteilung, die man jetzt hier in diesem Fall sensibilisieren sollte, sondern vielleicht auch allgemein die Mitarbeiter nochmal bewusst machen soll, dass halt Phishing nun halt auch auf Postweg möglich oder mittlerweile in der Praxis angekommen ist. Also, dass halt auch hier Angreifer durchaus auch Porto investieren, um an diese Daten zu kommen. Ja, darüber hinaus sind derzeit auch gefälschte E-Mails im Umlauf, die auf persönliche Daten und Zahlungsinformationen es natürlich auch absehen. Und hier geht es insbesondere um Spotify. Der Betreff der E-Mail lautet: Aktualisieren Sie Ihre Zahlungsinformationen für Spotify Premium. Also auch hier ist dann natürlich erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Und wie gesagt, ich kann nur raten, auch im Unternehmen immer wieder die Mitarbeitenden und Freunde, Familie entsprechend zu sensibilisieren.
Genau so ist es. Und sensibilisiert werden sollten auch Landwirte. Da komme ich nämlich jetzt zu meiner Nachricht, die ich ja zu Beginn schon angekündigt hatte, den besonderen Ransomware-Angriff. Es ist in der Nachricht zwar nicht bekannt, wie die Ransomware in das Unternehmen oder in dem Fall in den Agrarbetrieb gekommen ist. Aber wie gesagt, in der Schweiz hatte hier eben der Angriff ein besonderes Ziel. Und zwar traf es eben einen Landwirt mit Viehbetrieb, der aufgrund des Angriffs die Daten seiner eingesetzten Roboter nicht mehr abrufen konnte. Was vielleicht nicht jedem Stadtmenschen so bekannt ist, aber große Agrarbetriebe setzen mittlerweile auch hier auf technische, teils vollautomatisierte Unterstützung, sei es beim Füttern von Tieren, aber natürlich auch Melken von Kühen. Ich glaube, das kennt noch der ein oder andere, aber auch eben bei der Überwachung von Vitaldaten der Tiere. In dem konkreten Fall nun hatte der Angriff für den Bauern tragische Folgen, nicht nur die Verluste seiner Technik, also seines Computers, sondern er konnte auch eben aufgrund des Angriffs fehlende Warnmeldungen einsehen und demnach kam es zu einem medizinischen Notfall bei einer trächtigen Kuh, die auch an den Folgen daran verstarb. Ich fand in dem Zusammenhang ganz interessant, das hatte nämlich Heise auch in dem Artikel diese Woche nochmal aufgegriffen, dass bereits 2022 der Bitkom auch mit den Risiken der Digitalisierung in der Landwirtschaft befasst hat. Denn insbesondere trifft es auch hier eben, wie in anderen Unternehmen auch, unzureichend geschützte Systeme, die Einfallstore für Cyberangriffe bieten können. Und natürlich auch das Thema Unwissenheit war da sehr im Fokus. Risiken gibt es ja beispielsweise auch nicht nur, wie gesagt, bei diesen Robotern, sondern sei es auch bei digitalen Steuerungstechniken, bei Traktoren, die dann plötzlich nicht mehr fahren können. Aber genauso, das fand ich noch ganz spannend, hat man vielleicht auch nicht immer so im Blick die Zerstörungsszenarien, die aufgrund falsch dosierter Pflanzenschutzmittel zufolge haben, dass eben ganze Ernten vernichtet werden können. Kann man sich also vorstellen, dass eben auch solche Cyberangriffe sehr, sehr große und schwere ökonomische Folgen auch zufolge haben könnten. Deshalb da auch weiterhin, auch in diesen Kreisen, wenn man vielleicht privat unterwegs ist, nochmal den einen oder anderen sensibilisieren.
Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn Landwirte uns zuhören. Aber ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht jemand jemanden kennt, ist dann ein bisschen größer. Kommen wir zu unseren Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Die Hamburger Aufsichtsbehörde hat nun eine Handreichung zu den Messenger-Diensten in der, also Verwendung von Messenger-Diensten in der Kinder- und Jugendarbeit veröffentlicht. Den Link packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und die Handreichung soll Fachkräften hier eine praktische Hilfestellung bieten, um die digitale Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen sicher und effektiv zu gestalten. Also man hat auch bei der Aufsichtsbehörde erkannt, E-Mail und Post ist vielleicht so im Streetwork-Bereich nicht unbedingt ein fruchtbarer Boden der Kommunikation. Deswegen hat man hier auch eine Checkliste veröffentlicht, auch mit wichtigen Informationen zu den beachtenden Datenschutzvorgaben. Und sie soll halt vor allen Dingen Orientierung auch bei der Auswahl der passenden Messenger-Dienste geben. Insbesondere natürlich auch mit Hinblick datensparsame Kommunikation und so weiter. Es gibt auch wichtige Voreinstellungen, die für die jeweilige App erläutert werden. Also von daher finde ich es recht gut und praktisch. Die Handreichung soll explizit kein Freifahrtschein sein. Das heißt also, man kann jetzt nicht einfach den Leitfaden nehmen und sagen, okay, jetzt ist alles so gut. Meines Erachtens kann sie aber gerade in kleineren und mittelständischen Unternehmen vielleicht auch zusätzlich eine gute Orientierung bieten, wie eventuell Messenger-Dienste halt unter bestimmten Voraussetzungen auch eingesetzt werden können oder was man zumindest tun kann, um es halt zu verbessern. Von daher Empfehlung, da auf jeden Fall mal reinzugucken, wenn man im Unternehmen auch Messenger-Dienste einsetzt.
Ja, Orientierung kann auch der Handlungsleitfaden bieten, den ich mitgebracht habe zum Thema Auskunft, denn die Datenschutzbehörde in Sachsen hat einen neuen veröffentlicht, zwar mit der Zielgruppe Kommunen und Verwaltung, aber ich glaube auch da wiederum für andere Unternehmen nicht ganz uninteressant. Dieser beinhaltet eben Empfehlungen und Anleitungen für sächsische Verantwortliche der öffentlichen Stellen, damit diese eingehend Auskunftsansprüche vollumfänglich nachkommen können. Interessant halt eben, weil das Dokument auf der Leitlinie 01/2022 des Europäischen Datenschutzausschusses basiert und wohl laut des Herausgebers auch die aktuellen Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofs berücksichtigt. Also auch das schafft es aus diesem Grund gerne in die Shownotes.
Ja, das Thema Auskunftsersuchen ist nach wie vor ein großes Thema, auch in der betrieblichen Praxis, glaube ich. Von daher guter Hinweis. Damit sind wir für heute durch. Herzlichen Dank, liebe Laura.
Danke ebenso.
Und ja, euch, unseren Zuhörern, wünschen wir damit ein schönes Wochenende. Bleibt uns gewogen und bis bald.
Bis bald.